Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Marell und Alexander Lorz.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur nächsten Episode von Lass uns über Politik reden.
Ja, wir begrüßen euch alle ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Und ich auch.
Und da haben wir schon die erste Besonderheit der heutigen Folge verraten. Denn ihr merkt, wir haben einen Gast. Und ich darf so viel schon mal sagen. Also wir haben einen Gast, mit dem wir auch über Politik reden wollen, natürlich. Aber über Politik in einem ganz speziellen Kontext, der etwas mit einem Ereignis zu tun hat, das, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, schon in vollem Gange ist, in dem Moment, wo wir aufnehmen, noch nicht begonnen hat. So, und wer jetzt noch nicht verstanden hat, wovon ich rede, der versteht nichts von Fußball und sollte sich vielleicht überlegen, ob er sich diese Folge wirklich anhören möchte. Wir haben heute einen Gast, mit dem wir über den Kontext der Fußball-Weltmeisterschaft reden wollen. Und er ist, ja, das wollen wir jetzt mal der Vollständigkeit halber erwähnen, er hat auch was Ordentliches studiert, nämlich Publizistik, Geschichte und Politikwissenschaft. Aber er wusste von Anfang an, er will Journalist werden und gar nicht mal Journalist im engeren Sinne oder im weiteren Sinne, sondern wirklich Reporter. Und zwar Sportreporter. Und um genau zu sein, Fußballreporter. Und er hat sein erstes Fußballspiel kommentiert am 29. September 1973, nämlich das 4:1 von Eintracht Braunschweig gegen TuS Bremerhaven. Und das war für ihn natürlich besonders gut, weil er Eintracht Braunschweig-Fan ist, bekennender, und außerdem noch Werder Bremen, nicht wahr? Naja gut, irgendeinen Fehler hat jeder, also das wollen wir jetzt mal großzügig darüber hinwegsehen. Er war mehr als 35 Jahre Fußballreporter beim ZDF. Er hat 1444 Bundesligaspiele kommentiert. Er war über Jahrzehnte eine der bekanntesten Fußballstimmen Deutschlands. Und vielleicht haben jetzt einige schon die Stimme erkannt. Herzlich willkommen, Rolf Töpperwien.
Ich danke und kann dazu gleich sagen, ich werde öfter im Urlaub, ob das jetzt im Indischen Ozean ist oder in der Karibik oder im Nordatlantik, angesprochen. Ich kenne Sie. Sagen Sie mal, ich kenne Sie. Wer sind Sie? Da sage ich immer, Jörg von Torra. Nee, ich sage, Waldi Hartmann. Nee, sind die nicht Töppi? Sag ja, dann bin ich's doch.
Okay, merken wir schon hier das Triumvirat, die Szene, die der Fußballreportage in Deutschland bestimmt hat.
Ja.
Lieber Töppi, wir kennen uns auch schon sehr lange. Ich bin gerade überlegen, wie lange. Also es geht nicht bis zu deinem ersten kommentierten Spiel zurück, aber weil du natürlich auch hier in Wiesbaden zu Hause bist und auch bekennender Wiesbadener bist, wenngleich aus dem Harz zugezogen, aber eben schon sehr früh in deinem Leben.
Ich kannte dich schon, als du mich noch nicht kanntest, weil ich war mit deinem Vater befreundet. Und wenn ich bei den berühmten anwältlichen Dinners bei ihm war, in der Wilhelmstraße, dann erzählte er immer in seiner Bibliothek ganz stolz von seinem Sohn, der irgendwie ganz groß was werden wird. Und du warst im Entstehen. Und aus seiner Schilderung heraus merkte ich schon, dass er das Große, was du alles erreicht hast, schon vorher gespürt hat.
Okay, wir wollten über Fußball reden. Fußball und natürlich auch ein kleines bisschen über das Verhältnis zwischen Fußball und Politik. Aber fangen wir doch mal ganz allgemein an. Wie gesagt, wir sind jetzt ein paar Tage vor der WM. Wenn ihr das hört, dann sind wir schon ein paar Tage in der WM. Was empfindet jemand wie du? Du hast deine letzte WM 2010 berufsmäßig kommentiert, 2010 in Südafrika. Aber bestimmt ist doch der Adrenalinpegel, wenn es wieder auf so eine WM zugeht, nach wie vor bei dir höher als sonst oder so. Wie fühlt sich das an jetzt, wenige Tage vor Beginn des Turniers?
Es fühlt sich nicht so an, wie die meisten Menschen, die glauben, mich zu kennen, es erwarten. Ich habe, als mein Sohn Luis geboren wurde, entschieden, mit 60 aufzuhören an meinem 60. Geburtstag, weil auf einmal die Liebe zu ihm in mir stärker war als die Liebe zum Fußball. Und der Fußball war
zuvor. Das will bei dir was heißen.
Ja, und der Fußball war vorher die Eins. Vor Menschen. Und ich habe das gespürt mit Luis und habe gesagt, du hast es jetzt 37 Jahre gemacht. Jetzt hörst du auf. Genau an deinem 60. Geburtstag. Lädst 250 Leute in Frankfurt in die Commerzbank Arena ein und machst deinen Abschied. Und wenn ich meinen Abschied mache, dann ist es ein Abschied. Dann bin ich nicht wie geschätzte andere Kollegen, wie Dieter Kürten, den wir gerade getroffen haben, ach, ich komme noch mal da und brauche dir noch mal da ein. Oder wenn du dir heute den Sport in der 19. Heute-Sendung anguckst, da ist der Rudi Zerne noch mal der König, sind aber alle pensioniert. Ich hatte ja einen Grund, um aufzuhören. Ich konnte mir ja weiterhin die besten Spieler aussuchen. Der Grund war Louis Töpperwien. Und wenn ich aufhöre, dann ist es das. Und deswegen fiebere ich auch nicht so mit, wie ihr das vielleicht alle erwartet. Als die Mannschaft jetzt in den Flieger gestiegen ist, da war ich ja irre oft dabei mit in diesem Fliegersteig. Ja, das war das Größte. Das war das Größte. Und heute beobachte ich das, wundere mich über manche Dinge des Bundestrainers und lasse mich überraschen, positiv oder negativ.
Okay, genau über diese Art von Überraschungen, die du vielleicht erwartest, wollen wir auch noch ein bisschen miteinander reden. Aber anschauen tust du dir die WM. Ja,
selbstverständlich. Und zwar im ZDF und in der ARD, nicht beim Magenta.
Das siehst du aber nicht jedes Spiel.
Na, also ich meine, um 3 Uhr Österreich gegen Irak.
Bei aller Liebe für Österreich.
Ja, okay, ich verstehe.
Nein. Wird ja auch ein bisschen schwieriger, jetzt mit einer WM mit 48 Mannschaften. Das ist ja auch viel kritisiert worden. Was hältst du davon oder wie hat sich dieses Turnier verändert? Also wir kennen ja alle noch, als es 24 Mannschaften waren es jetzt irgendwann mal 32. Das fand ich war noch okay. Jetzt 48, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen.
Weißt du, wer sich das am besten vorstellen kann? Herr Infantino. Ja. Weil der hört die Münzen und die Scheine klappern und rauschen. Es ist ein Milliardengeschäft und es ist leider keine Sportveranstaltung mehr. Es ist ein Geschäft. Und je mehr Mannschaften teilnehmen, desto mehr Spiele gibt es, desto mehr müssen die Fernsehanstalten bezahlen und desto mehr Stimmen kriegt Herr Infantino bei der nächsten Wahl. Der möchte nämlich zum dritten Mal gewählt werden, was es früher auch noch nie gab. Denn da jedes Land von Fidschi bis Deutschland eine Stimme hat bei 209 Mitgliedsländern, weiß der Herr Infantino sehr gut, ich muss Deutschland nicht den Hintern putzen. Ich muss sehen, dass Fidschi Turnschuhe kriegt und dass Uganda einen Ball kriegt und dass ich die Stimmen alle kriege. Und je mehr Mannschaften teilnehmen, desto mehr Stimmen hat er und er wird wieder FIFA-Präsident.
Dann brauchen wir mal hoffen, dass nicht irgendjemand auf den Gedanken kommt, gegen ihn zu kandidieren und zu sagen, ich mach's mit 64 Mannschaften.
Ja, genau. Ne?
Aber trotzdem, ich meine, wird sich der Charakter des Turniers dadurch verändern oder wird man halt einfach mehr Spiele haben, die in der Vorrunde wird man sich wahrscheinlich gar nicht mehr alle mitkriegen und dann ist halt irgendwann vorbei und dann geht es in die K.O.-Runde.
Das ist eine ganz alte Binsenweisheit. Irre viel im Vorfeld, auch oft viel Kritik, oft zu Recht, ich sage mal Katar, Russland und so weiter oder auch früher Südamerika mit den Diktatoren, Argentinien. Aber in dem Moment, wenn angepfiffen wird, dann interessiert nur noch der Fußball, Gott sei Dank. Das Ganze drum und dran wird immer mehr, auch durch die Medien, durch die sozialen Netzwerke. Aber wenn der Ball rollt, sagen wir ab den Hymnen schon, wenn ich die ganzen kleinen Länder ihre Hymnen schmettern höre, dann kriege ich eine Gänsehaut. Und dann gucke ich mal, wer bei uns die Lippen bewegt.
Das war ja bei den letzten Spielen schon eigentlich besser. Gar nicht so schlecht, würde ich sagen, die Performance der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Also singen können sie schon mal, mindestens mal Karaoke. Ja. Playback.
Playback.
Playback, richtig. Das ist eben der Unterschied. Bei Karaoke musst du dann auch selber singen, bei Playback musst du nur die Lippen bewegen. Also da wir das nicht hören, Playback, einige können vielleicht auch singen. Können sie auch Fußball spielen, diese Mannschaft?
Diese Mannschaft kann hervorragenden Fußball spielen. Sie muss nur sehen, dass sie ihn miteinander spielt und nicht für sich selbst. Wir haben mit Wirtz und wir haben mit Havertz 2 Weltklasse-Spieler in unseren Reihen. Aber ich möchte jetzt 3 Euro in das Phrasenschwein beim deutschen Sportfernsehen einwerfen. Ein Spiel wird von einer Mannschaft gewonnen und nicht von Einzelspielern. Und Wirtz und Havertz können nur so gut sein, wenn hinten die Herren auch mal Bälle wegverteidigen. Und wenn Kreatives aus dem Mittelfeld kommt, ein Team, wir denken doch mal an die Weltmeisterschaft, wo wir Weltmeister geworden sind, da wo hat ein Herr Hövedes gespielt, den kannte man vorher kaum. Dann hat ein Herr Mustafi gespielt, den kannte man kaum. Dann war der Kramer dabei, der war nachher ohnmächtig und hat gar nicht mehr gewusst, dass wir Weltmeister geworden sind. Das sind Leute, die brauchst du. Beckenbauer wäre nie Beckenbauer geworden, hätte er nicht Schwarzenbeck gehabt. Jens Jeremies. Oder Effenberg, das waren Leute, die haben dem Gegner die Bälle abgegrätscht und dabei auch noch die Knochen poliert. Sowas brauchst du. Nur mit Schönspielerei wirst du nicht Weltmeister.
Und die Typen fehlen jetzt oder die spielen müssen woanders? Sich
herauskristallisieren. Oder? Also die ganz große starke Innenverteidigung sehe ich da noch nicht. Also Schlotterberg ist sehr gut nach vorne im Kopfballspiel, hat aber hinten immer wieder den einen anderen Aussetzer. Tah, ja, gut, aber nicht Weltklasse. Kimmich ist gesetzesklasse Mann auf der einen Seite. Aber dass wir da so Innenverteidiger haben, weißt du, so wie Kohler früher, die da alles weggeholzt haben, die haben wir nicht mehr.
Ja, ich erinnere mich ja auch noch an Turniere, und ich meine, meine Erinnerung reicht aber weitem nicht so weit zurück wie deine. Aber ich erinnere mich noch an Turniere, in der Tat, da hat man immer gedacht, Beckenbauer hat ja irgendwann mal von Rumpelfußball gesprochen. Ja. Also ich gedacht, also den Ball irgendwie nach vorne zu tragen, ja, das muss irgendwie ein größeres Kunststück sein. Aber dafür wusste man immer, es ist unglaublich schwer, gegen Deutschland ein Tor zu schießen.
Das war damals immer die Maxime, die Leute gesagt haben, vor allen Dingen englische Kommentatoren wie Lineker, ein ehemaliger riesiger Nationalspieler, die anderen stürmen und Deutschland gewinnt. Oder wir hatten mal im Interview bei einem Spiel in Irland, hat mir mal Chris de Burgh gesagt, we are playing like the Tigers and the Germans are playing like the Tanks.
Nicht elegant, aber, im Duell Panzer gegen Tiger, können wir uns ausmalen. Wir
sehen ja, ne?
Aber das ist heute nicht mehr so, ne?
Das ist heute nicht mehr so. Außerdem, ich sehe immer wieder sogar meinen Sohn mit 20, den nervt das auch. Es wird ja teilweise vor dem gegnerischen Strafraum Handball gespielt. Du weißt, was ich meine? Immer die Bälle vor dem 16er, wie beim Handball vor dem Kreis, hin und her schieben und immer warten, dass mal einer mal durchgestochen wird. Das haben wir doch bei den Bayern gesehen, gegen Paris. Sie haben den Ball immer gehabt und wollten ihn dann durch die komplette massive Deckung durchstechen und dann war der Ball weg. Mit was ist Rehagel und Griechenland Europameister geworden? Ball auf die Flügel, Flanke, Charisteas, Kopfballtor. Das gilt aber heute bei den jungen deutschen Konzepttrainern, zu denen ja Herr Nagelsmann ganz weit vorne gehört, gilt das als verpönt. Das ist kein schöner Fußball. So eine schöne, ich sage mal, auch was. Ich will doch keinen schönen Fußball sehen. Ich will, dass wir Weltmeister werden.
Wer sind denn für dich die Favoriten diesmal auf den Titel?
Die Favoriten sind für mich Spanien, Frankreich und Argentinien.
Argentinien auch ohne Messi?
Er spielt. Er wird spielen. Er wird spielen. Und Argentinien hat das, was wir jahrzehntelang hatten. Eine brutale Knochenhärte. Argentinien ist sehr, sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Und du musst bedenken, es ist in Südamerika, Nord- und Mittelamerika, da ist es heiß. Da fühlt sich Argentinien wohler als wir. Argentinien ist der Titelverteidiger. Spanien spielt einen wunderbaren Fußball, aber hat es noch nie gerissen bei der WM. Und eigentlich,
noch einmal schon, 2010.
Aber nicht, ja. Und dann kommt natürlich als bestbesetzte Mannschaft ist es Frankreich. Frankreich ist schon die bestbesetzte Mannschaft.
Ja.
Und wir, um diese Frage von dir vorwegzunehmen, die Antwort zu geben, wir kommen bis ins Achtelfinale, weil ich will jetzt mal für die Kenner, für die Experten mal ein kleines Szenario aufschreiben. Wir spielen in der Gruppe E und wir sollten uns die Gruppe I merken, das ist die letzte hinten. Wenn wir in der Gruppe E Erster werden, gegen Curaçao, die wir deutlich schlagen werden, gegen die Elfenbeinküste, was nicht so leicht wird, und gegen Ecuador, was schwer wird, spielen wir in dem neuen sogenannten 16-Finale, weil es ja so viele Mannschaften gibt, gegen einen Dritten irgendeiner anderen Gruppe. In Klammern, eigentlich ist es Fallobst. Das gewinnen wir auch noch. Und dann kommen wir von der E-Gruppe über den Dritten ins Achtelfinale. Und dort treffen wir auf die Konstellation I. In der Gruppe I spielt Frankreich. Frankreich wird diese Gruppe I im Schlaf gewinnen. Spielt dann auch gegen einen Dritten von irgendwem, gewinnen sie und treffen dann auf uns. Und dann Europa.
Okay, ein Achtelfinale Deutschland gegen Frankreich.
Ja. Das ist,
ja. Sind Aussichten, ja.
Also für jemanden, der gerade erklärt hat, mich interessiert es eigentlich nur noch so am Rande, bin ich gerade schwer beeindruckt.
Ja.
Vielleicht auch um... Als nicht so Fußballexperte, was ist Konzeptfußball?
Konzeptfußball ist das.
Also ich immer denke, das wäre doch gut, wenn man generell ein Konzept hat.
Nein, Konzept, ja, nein, es gibt Fußball mit Herz und es gibt Fußball mit Konzept.
Okay.
Der VfB Stuttgart wurde mal deutscher Meister unter Christoph Daum, unter unserem sehr geschätzten Gerd Meyer-Vorfelder, meinem Freund, dem Präsidenten. Und dann ging Daum weg und dann holten sie Ralf Rangnick. Ralf Rangnick, der jetzt die Österreicher mit viel Erfolg trainiert, kam zum ersten Training mit einer, wie heißt diese Pappmappe, wo du was, so ein Klemmbrett, weißt du, ein Klemmbrett und mit so Papieren unterm Arm. Also eine Mappe und den Papieren unterm Arm kam der an zum Training. Und dann waren da diese ganzen großkopferten internationalen Spieler aus Kroatien, aus Serbien, aus England und die alle beim VfB spielten. Der Kapitän war Soldo. Und die haben erstmal geguckt, wie die Autos. Und als er dann anfing, von diesen Papieren irgendwelche Trainingseinheiten ableiten zu wollen, denen beizubringen, da haben die mal innerlich schon mal zugemacht und äußerlich mit der Hand abgewunken. Das sind Konzepttrainer, die Konzepte durchbringen wollen. Trainer wie Rehhagel, Kalli Feldkamp, Daum, Hitzfeld. Das waren Trainer, die haben von der Intuition gelebt. Meinst du, der Rehhagel hat jemals im Leben eine Ausarbeitung gehabt? Im Kopf und im Herzen, aber sonst nicht. Das war der Fußball, den ich geliebt habe.
Und Jogi Löw, der ja nun ein sehr erfolgreicher Bundestrainer war, ist das irgendwas dazwischen?
Ja, hochinteressant die Frage, weil Jogi Löw war ja erstmal der Assistenztrainer von Klinsmann. Und Klinsmann kam ja auch mit völlig neuen Methoden aus Amerika, mit Stretchbändern und mit irgendwelchen Neptun-Figuren bei Bayern an der Säbener Straße, wurde auch sehr belächelt. Klinsmann war ein Mann, der hat sein weißes Hemd aufgekrempelt und hat die Mannschaft in der Kabine sowas von heiß gemacht. Die Taktik, das Konzept, hat Löw gemacht. Das war eine kongeniale Einheit. Klinsmann der und Löw der. Dieses gab es übrigens auch viele, viele Jahre in Liverpool, was viele Leute gar nicht wissen. Der Jürgen Klopp hatte einen von Mainz 05, einen Co-Trainer mitgenommen. Der war auch früher Spieler bei ihm, der hieß Buvac. Der Klopp hat überhaupt keine taktischen Besprechungen gemacht. Das hat alles der Buvac gemacht. Und der Klopp hat die Mannschaft heiß gemacht. Das ist natürlich eine tolle Einheit, eine Kombi.
Und als Löw dann erster Mann wurde?
Als Löw erster Mann wurde, hat er beides in sich gemacht. Er war natürlich nicht der große rhetorische Einpeitscher. Er hatte nicht die Aura wie Klinsmann oder Daum oder Rehhagel oder so. Aber er hat es ganz gut miteinander verbunden. Und er hat dann aber, und das spricht für ihn, hat er neulich endlich mal zugegeben, er hätte unbedingt nach dieser WM zurücktreten müssen. Denn mehr kannst du ja nicht erreichen. Und diese Russland-Quälerei da noch, wo er nach Sotschi wollte mit seiner Nivea-Creme und der Sonnenbrille und dann da irgendwo in Kamtschatka da irgendwo da in so einer Bruchbude war, da ist der Mann nicht aufgelebt, da ist der Mann eingetrocknet. Und dann kannst du es auch nicht an die Spieler weitergeben. Also der Löw hat das schon beides miteinander verbunden, aber er hat wie viele andere nicht am entscheidenden Punkt aufgehört.
Ja, das ist ja immer eine große Schwierigkeit. Das ist übrigens eine Gemeinsamkeit von Sport und Politik.
Ja.
In der Politik ist auch eine Kunst, zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören. Finde ich auch immer ganz bewunderungswürdig. Wir verabschieden gerade jetzt jemanden aus dem Landtag, der gerade diesen Moment genau richtig gewählt hat.
Ja.
Aber wir wollten ja zurück zum Fußball. Obwohl, vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um noch mal ein bisschen das Verhältnis zwischen Fußball und Politik zu beleuchten. Wir haben ja schon etwas über die FIFA und über Herrn Infantino gesprochen. Und du hast gesagt, was wir auch alle wahrnehmen, also der Fußball ist heute total kommerzialisiert. Es geht eigentlich nur noch um Geld. Es geht um Geld in Summen, die früher einfach unvorstellbar waren. Nun sagte sich das immer so leicht, nach dem Motto, Geld verdirbt den Charakter, vielleicht auch den Sport. Also,
aber Geld schießt keine Tore.
Aber Geld schießt keine Tore, genau. Wir können noch so ein paar, wo steht das Phrasenschwein?
Ja, ja,
genau. Glaube ich, muss auch gerade ein bisschen was reinwerfen. Trotzdem frage ich dich, ist das wirklich etwas, also merkt man das dem Fußball an oder bleibt das Spiel von sowas doch irgendwie unberührt? Wie nimmst du das wahr?
Dazu kommt natürlich noch die sehr schwierige Nummer mit den vielen ausländischen Spielern in den Ligen. die Top-Mannschaften wollen ihrem Publikum die besten Spieler bieten, aber entfernen sich immer mehr vom Deutschen. Wenn bei Bayern München nur Thomas Müller oder mal Lahm aus München kam, sagen natürlich Leute, ja, sind wir das noch? Die anderen sagen, wir zahlen so viel Geld, weil wir wollen eben Herrn Kane sehen. Es hat ja eigentlich nur noch der Name eines Vereins, hat was mit der Stadt zu tun, aber nicht mehr mit dem Kern und der Seele des deutschen Fußballs. Das ist auch alles kommerzialisiert, ein großes Geschäft. Wer hat die größten Stars? Und auch die übrigens, du bist ja der Finanzminister, auch übrigens die Bilanzen interessieren in anderen Ländern im Süden überhaupt nicht. Uli Hoeneß hat neulich seiner typischen Art gesagt, da ging es um einen englischen Spieler, den sie haben wollten, weiß Watson oder wen, oder einen, ja, den will auch Barcelona haben, die haben ja gar kein Geld. Wer hat den Spieler jetzt? Barcelona. Also wenn in Spanien Barcelona oder Real Madrid 100 Millionen Schulden haben, gibt es keinen Menschen in dem Lande, auch nicht den Finanzminister, der da sagt, wir schieben einen Riegel vor. Da ist der Verein das Größte. Real Barça ist größer als jede Maßnahme, Kalkulation von einem Ministerium. Das ist anders als bei uns.
Ich wollte gerade sagen, weil das Phänomen, das du gerade eben beschrieben hast, ich meine, das gibt es ja nicht nur in Deutschland. Also die Top-Mannschaften, die Top-Vereinsmannschaften bestehen ja überall in der Welt.
Aber in Deutschland, das sage ich jetzt ganz aktuell, das wird auch noch bei der Ausstrahlung aktuell sein, heute um 17.30 Uhr ist eine, wäre in Spanien undenkbar gewesen, eine ganz, ganz harte Entscheidung getroffen worden. Aus deutscher Sicht nachvollziehbar. Dem glorreichen TSV 1860 München haben sie heute die Lizenz entzogen. Sie steigen ab in die Amateurklasse 4, weil sie 2,3 Millionen bis heute nicht aufbringen konnten, weil ein Investor, ein Herr Ismail so und so, sie im Stich gelassen hat. Jetzt steigt der TSV 1860 München, der in München Stadt mehr geliebt wird als der FC Bayern, in die Regionalliga ab, weil das mit dem Geld nicht gestimmt hat. Das ist Deutschland, ist auch korrekt, wäre aber in Spanien undenkbar.
Muss halt irgendjemand auf die 2,3 Millionen verzichten oder irgendjemand anders sich finden, der sie aufbringt. Das stimmt natürlich. Ja. Mal losgelöst vom Geld, kann man Fußball und Politik irgendwie sauber voneinander trennen oder muss sich der Fußball auch in der Politik engagieren oder umgekehrt? Ich frage das jetzt ja vor dem Hintergrund, ja, das weißt du. Ich denke zurück an Katar, Menschenrechtssituation, unsere Leute haben sich alle den Mund zugehalten, der Rest der Welt hat sich über uns kaputt gelacht. Wenn wir nach Amerika, Kanada, Mexiko, aber vor allem natürlich in die USA kommen, denken wir an den amerikanischen Präsidenten und wie er diese Spiele, ich sag mal, für seine Selbstdarstellung nutzen wird. Kann der Fußball mit sowas leben? Sollte er versuchen, sich da möglichst rauszuhalten? Oder muss Fußball heutzutage vielleicht politischer sein als früher?
Also die Frage kann überhaupt nicht eindeutig beantwortet werden. Es geht hier nicht um Können oder Wollen oder Müssen. Es geht um die Rahmenbedingungen, die um den Fußball herum sind, nämlich Millionen Unternehmen. Und sobald der Fußball etwas mit Geld zu tun hat, ist er ja wichtig, auch für die Politik. Wenn der Fußball die deutsche Hockeymeisterschaft wäre, Wiesbaden hat ja auch den wunderbaren WTAC, dann interessiert das die Politik nicht, weil es eine reine Amateursportart ist. Wenn aber bei uns ein Spieler für 100 Millionen gekauft wird, dann wird hinterfragt. Und das ist ja in anderen Ländern noch mehr. Guckt doch mal in England an, die haben doppelt so viel Gelder vom Fernsehen, weil die zwei Privatsender haben, Sky British und British Telecom, also zwei, die das Doppelte von Sky bei uns bezahlen. Dann sagt die Politik, oh, der Fußball, da müssen wir es aber auch zeigen. Da sind die Ministerpräsidenten da und da und da und da. Und dann kommen die Zeitungen, also die Magazine an, vor allem wie Spiegel und Focus, die sagen ja nicht, ist das nicht schön, dass um 3:30 angestoßen wird? Die sagen, 3:30, wo ist hier eine Krise? Wo ist hier was unsauber? Wo machen wir ein Fass auf? Meinst du, das machen die beim WTAC hier? Das machen sie da. Weil der Fußball so eine Bedeutung hat, ist er politisch auch missbraucht worden. Natürlich gab es Fehlverhalten, amateurhaftes Fehlverhalten, Katar hast du angesprochen. Aber den Fußball und Politik zu trennen, wer das sagt, der glaubt an Ammenmärchen.
Ja, das glaube ich. Wir merken, wie die Politik so alles durchdringt. Werde ich dem ganz bestimmt nicht widersprechen. Ich wundere mich trotzdem manchmal, dass auf die Fans offensichtlich so gar keine Rückwirkung zu haben scheint. Ich meine, es ist ja auch oft schon prognostiziert worden, dass die Fans sich irgendwann abwenden könnten, weil sie sagen, also das ist ja hier nur noch Showbusiness, was uns da geboten wird. Es ist nicht mehr der Fußball, den wir lieben, Seele und Herz und so weiter. Ja, aber wenn man sich umschaut, dann stellt man fest, nö.
Das ist ein Phänomen, das wir uns auch nicht, ich sage extra wir, weil ich war 37 Jahre in der ZDF Sportredaktion, auch nicht erklären können. Wir haben Jahr für Jahr gesagt, es werden weniger Leute in die Stadien kommen, weil es ist nicht mehr spannend genug. Bayern gewinnt immer. Die Eintrittspreise sind zu hoch. Und es ist genau das Gegenteil eingetreten. Die Stadien sind so voll, wie sie noch nie waren. Also alle die Argumente, die wir Fachleute eingebracht haben, null und nichtig. Jetzt kommt die Nummer, warum ist es so? Ich fange mal an mit dem Public Viewing jetzt bei der Weltmeisterschaft. Geh doch mal in den Wiesbadener Kurpark zu einem Public Viewing Deutschland gegen Frankreich. Und sagen wir mal, es sind 10.000 Leute. Davon sind 5.000 weibliche. Schön. Frag die mal nach einer Aufstellung. Da sagen die Neuer, Kimmich. Vielleicht sagen sie auch Kane, müssen wir sagen, der spielt aber gar nicht für Deutschland. Frag mal die Männlichen. Da kriegst du die Hälfte der Leute, die da was sagen. Ich will damit sagen, Fußball ist ein Happening. Die gehen nicht zum Fußball, weil sie den Fußball lieben. Die gehen zum Fußball, weil da was los ist. Ja, wie sie zu einem Rockkonzert gehen, zu Metallica oder so. Da gehen auch Leute hin, denen tun die Ohren weh bei Metallica. Zum Fußball strömen sie nicht als Fachkundige. Der Fachkundige sitzt zu Hause, guckt sich das an mit Zeitlupe und hört sich den Kommentator an. Das sind Massenbewegungen, die nur deswegen da sind, weil der Fußball so groß ist. Aber nichts hat nichts zu tun mit fachlicher Qualität. Und jetzt kommen wir noch zu der dritten und entscheidenden Sache und sehr schwierigen Sache. Es gibt ja diese Ultra-Fan-Gruppierungen in den Stadien, die immer mehr Macht kriegen. Und es gibt Vereine, die knallhart dagegen sind, wie Hannover 96. Und es gibt Vereine wie Eintracht Frankfurt, die da sehr lange die gestreichelt haben. Dann zahlen die Vereine Hunderttausende an Strafen für Pyro. Dann hast du Angst, mit deinem Kind ins Stadion zu gehen, auf einmal kriegt er das Pyro zwischen die Augen. Es ist eine Situation, die ist untragbar und vor allen Dingen, es gibt keine Lösungsmöglichkeiten. Diese Hunderte, mehrere hundert Leute, diese Ultras, die wollen, da gibt es auch Leute, die stehen mit dem Rücken zum Spielfeld. Die wollen das Spiel gar nicht sehen. Die wollen nur ihre Leute anpeitschen. Die wollen sich feiern lassen. Da kommen die mit Plakaten. Wo kommen die Plakate her? Ich weiß es vom BKA. Die Plakate werden in Rucksäcken in der Nacht vorher über den Zaun geworfen. Und die Security-Leute, die da stehen, sind auch alle nicht gerade aus der besten Gesellschaft. Die haben sie geschmiert. Das sind Zustände, die werden wir nicht los. Und ich habe einen Vorschlag, der ist aber nicht machbar. Warum werde ich als unbescholtener Bürger mit einem polizeilichen Führungszeugnis sauber? Bei jedem Flug, von vorne bis hinten gescannt. Sollen die Leute so 5 Stunden vorher zum Spiel gehen? Jeder soll gescannt werden. Da wäre ich für.
Könnte, stelle ich mir schwierig vor, in der Tat, das so politisch durchzusetzen. Das ist wohl wahr.
Aber warum werde ich denn so gescannt in der Businessklasse?
Die Phänomene, ja, wahrscheinlich, weil das sonst der Ausweg für die Terroristen wäre, und sagen, fliegen wir Business oder First, dann nicht mehr gescannt. Das, was du eben beschrieben hast, inwieweit hat das die Arbeit von euch Reportern und Sportjournalisten verändert?
Ja, ich bin ja nun Gott sei Dank 16 Jahre raus.
Aber du unterhältst dich ja noch immer mit den Kollegen.
Ja, aber auch weniger. Also in jedem Fall sagen erstmal alle, nicht nur, weil sie nicht den alten Vertrag haben, den ich habe, sondern einen nicht mehr so gut dotierten, sondern sagen, sei froh, dass du nicht mehr da bist. Auch mit dem ganzen Digitalaufkommen. Die arbeiten ja jetzt nicht für eine Sendung, sondern für 2 Sendungen, müssen noch 3 Digitalartikel schreiben, für weniger Geld. Also, aber im Endeffekt ist auch die Arbeit der Journalisten durch den großen Einfluss der Milliardenzahler wie Sky ganz, ganz schlecht geworden. Früher bin ich am Spielfeldrand gestanden und habe den Felix Magath abgegriffen und ein Interview gemacht. Heute gibt es Leibchen in verschiedenen Farben. Sky hat die Leibchen 1, also rot, sagen wir mal. die dürfen am Spielfeldrand interviewen. Aber was, kommen wir noch zu. Dann gibt es, sagen wir Grau, das ist die ARD Sportschau. Dann gibt es Braun, das ist der Hörfunk. Und dann gibt es ZDF Grün, ganz hinten. Und dann kommt die schreibende Presse, Darmstädter Echo und Wiesbadener Kurier, die Welt. Das ist erstmal eine Klasseneinteilung. Wenn ich da von hinten, wo ich stehen müsste, nach vorne gehe, würde ich heute gleich verhaftet. Da sagen die, Herr Töpperwien, wir kennen Sie, aber Sie haben da hinten zu stehen. Ihr Sender zahlt zu wenig. Mhm. Und früher, da bin ich da hingegangen, wo ich wollte und habe für die zahlenden Zuschauer das Beste gemacht. Und jetzt kommen wir mal zu den Rechteinhabern 1. Die dürfen sich auch nicht mehr die Spieler aussuchen. Da steht einer an der Werbewand und dann kommt ein Pressesprecher des Vereins an und bringt dir einen Spieler dahin. Und dann sagst du, aber ich will aber einen ganz anderen Spieler. Ja, wir entscheiden das. Ich habe mal Schweinsteiger, als bei den Bayern immer hieß, immer nur etablierte Stars und Bibabo, da wechselten die mal bei einem Spiel im Olympiastadion einen gewissen Schweinsteiger ein. Da wusste gar keiner, wie der heißt. Schweinberger, Schweinsteiger. Und der war in den letzten 12 Minuten super gut. Da habe ich gedacht, jetzt machst du mal was Positives und schnappst den am Spielfeld ran und zeigst den Zuschauern des Sportstudios mal, ach, die Bayern haben jetzt auch einen tollen Mann. Da schmeißt sich der Markus Hörwig, der Pressedirektor der Bayern, vor die Kamera. Töppi, das geht hier mal gar nicht. Der Mann ist doch gar nicht berechtigt, Interviews zu geben. Weißt du, was ich gemacht habe? Mein Kameramann dreht immer mit. Das habe ich schön gesendet. Hat der aber schön in der Süddeutschen in der Abendzeitung einen Aufruf. Aber du kannst ja heute auch als Rechteinhaber, der 1 Milliarde bezahlt, nicht mehr sagen, ich möchte den haben oder den. Das wird ja alles dahingestellt. Unmöglich.
Und okay. Die filtern das, weil sie dann irgendwelche belustigenden Aussagen von jemandem, der noch nicht die Berechtigung hat, ein Interview zu geben,
ja,
oder was?
Ja,
das wollen
anderem,
die nicht
unter
haben,
anderem.
Oder?
Erstmal ist ja schon in meiner Zeit eingeführt worden, dass für Fußballer Sprech- und Sprachkurse und Rhetorikkurse eingeführt wurden.
Es ist eigentlich auch absurd, weil die sollen ja Fußball spielen.
So ist es. Und dann haben sie natürlich Angst, dass manche Leute sich unreif verhalten, dass andere Gott und die Welt verraten und andere weiß ich was. Aber dafür ist doch der Journalist auch da, der kann es doch auch filtern. Also meinst du, den Rüdiger Vollborn, das war ein wunderbarer Torwart von Bayer Leverkusen, der hatte einen Sprachfehler, den habe ich doch dann nicht interviewt. Oder Cobra Wegmann, die Cobra, war grammatikalisch nicht der Beste, den hast du doch nicht genommen. Aber wir leben doch davon, Herrn Basler zu nehmen, indem du den fragst, warum hast du dem Linienrichter den Pepita-Hut aufgesetzt an der Eckfahne? Das sind doch die schönen Sachen. Das wird alles heute geglättet. Je mehr Geld, desto weniger Rechte.
Ja, es ist ein faszinierendes Phänomen. Das ist, wir haben auf der einen Seite wird es ein immer größeres Showbusiness und immer mehr Leute lassen sich eigentlich da reinziehen, aber auf der anderen Seite werden so die Ecken und Kanten, würde man sagen, so abgeschliffen. Ja. Übrigens etwas, was mir auch bekannt vorkommt, bei uns in der Politik sagt man das ja zum Teil auch nach. Nach dem Motto, früher gab es noch so die kantigeren Typen und heute...
Herr Lüg, lügen Sie nicht!
Und heute musst du allein schon deswegen glatter agieren, weil du sonst dir einen Shitstorm nach dem anderen im Internet einfängst. Das es ist interessant, dass sich das auch in anderen Bereichen.
Also ich bin froh, so dass ich von 1973 an, die Bundesliga ist 63 gegründet worden, am 24.08.63, und dass ich von 1973 an bis 2010 da wunderbar gearbeitet habe. Es war eine wunderschöne Zeit.
Und auf die Zeit wollen wir jetzt auch nochmal blicken, lieber Töppi, denn ich habe es dir ja angekündigt, aber er weiß nicht, was jetzt im Einzelnen kommt. Also das ist jetzt alles ganz spontan. Wir haben gesagt, wir machen heute einen dritten Themenblock, neben natürlich, wir reden über die Weltmeisterschaft, wie weit kommt die deutsche Mannschaft und so weiter. Ich könnte eigentlich auch noch die Frage stellen, was hältst du davon, dass Manuel Neuer jetzt wieder im Tor steht? Aber
das würde auch 5 Minuten dauern.
Sollen wir das noch machen?
Ja, natürlich. Das interessiert alle. Das
glaube ich spätestens auch.
Also
dann,
gut, komm, dann machen
gefragt.
Wir das und danach mache ich die Überleitung. Das habe ich hoffentlich genug angeteasert, dass wir noch einen dritten, einen ganz besonderen Block haben, den wir nur mit diesem Gast machen. Aber das erzähle ich nach der neuen Geschichte.
Aber hier treffen jetzt zwei grundsätzliche Meinungen aufeinander. Ich will sie beide skizzieren. Wer ist der weltbeste Torwart, wenn die Wade nicht zwickt? Neuer. Wer muss spielen? Neuer. Aus dem Blickwinkel, klar. Wem hat man ohne Not ein halbes Jahr lang gesagt, nachdem Ter Stegen ausfiel und Neuer gesagt hat, ich spiele nicht mehr in der Nationalmannschaft, du bist unser Nummer 1, Baumann. Wer ist über 40? Wer geht jetzt 7 Wochen in die Hitze? Wer hat pausenlos Wadenverletzungen? Ich finde, aus moralischen Gründen, aus Gründen der Glaubwürdigkeit dem Team gegenüber, hätte er das so nicht machen dürfen. Er hätte einen Kompromiss machen dürfen. Er hätte dem Baumann immer sagen müssen, du bist unsere Nummer 1. Aber falls Herr Neuer, was nie passieren wird, nochmal sagt, weil er gegen Paris oder Madrid so gut gehalten hat, ich würde doch wieder spielen. Es wird nicht passieren. Aber wenn es passiert, rückst du auf die 2. Dass dieses denn passiert, hat ja keiner für möglich gehalten mit dem Neuer. Aber das hätte er dem Baumann so sagen müssen. Aber er kann nicht dem Baumann alles versprechen und 3 Tage vorher sagen, Pustekuchen, der andere ist die 1. Das macht man nicht, menschlich.
Und wir dann wieder eine Parallele zwischen Fußball und Politik?
Ja, wir haben auch solche Comebacks haben wir auch in der Politik schon erlebt. Und tatsächlich bin ich deswegen auch ein bisschen misstrauisch, weil die gehen meistens schief. Es gibt Gegenbeispiele, deswegen will ich auch hier nicht ausschließen, dass das am Ende sich als die tollste Entscheidung erweist. Aber eigentlich sprechen die statistischen Daten oder die Gesetze der Wahrscheinlichkeit eher dagegen.
Ja, und ich meinte aber auch diese nicht vorhandenen moralischen Grenzen.
Ja, diese Glaubwürdigkeit. Du hast ein Team da mit 26 Leuten. Was meinst du, was sollen die anderen denn denken, wenn jedem gesagt wird, unumstößlich, du bist es. Du kannst gar nicht mehr mit ins Bett gehen. Du weißt ja gar nicht, ob du es denn noch bist. ist doch nichts.
Ich komme mal zurück zu unserem Teaser.
Ja.
Wir haben natürlich bei 37 Jahren einer der berühmtesten deutschen Sportreporter. Du musst unendlich viele Schoten und Anekdoten erlebt haben. Wenn wir allein versuchen wollten, die aufzuzählen, dann würden wir jetzt eine 4- oder 5-stündige Podcast-Folge machen.
Nein, ich habe ja ein Buch geschrieben. Meine Frau sagt, schreib doch weitere 2 Bücher. Da sind so viele weiteren Geschichten. Ich habe ja ein Buch geschrieben von Braunschweig bis Johannesburg, von meinem ersten bis zu meinem letzten Spiel. Und das ist ja völlig unerwartet in 3 Auflagen ausverkauft. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Da steht ein ganz kleiner Teil meiner größten Anekdoten drin. Und du möchtest bestimmt eine hören, ne?
Ja, nicht nur eine. Wir würden gerne ein paar hören.
Ja.
Für alle diejenigen, die ansonsten sehnsüchtig auf die 4. Auflage warten. Aber wir haben mal unser Team gefragt. Also hier die um uns herum mit dem Podcast und mit Social Media und so weiter stehen. Gesagt, was sind die Fragen, die ihr Rolf Töpperwien schon immer mal stellen wolltet? Und da haben wir eine ganze Liste bekommen. Ich werde jetzt nicht jede einzelne davon fragen. Aber so ein paar würde ich gerne zum Besten geben.
Ich möchte nur vorwarnen, dass jede dieser Anekdoten-Stories, wenn ich sie erzähle, mindestens 3 Minuten dauert jede. Ja, das ist ja eine Geschichte. Ne?
Na klar, wir gucken mal.
Ja.
Ich bin überzeugt, dass dir unsere Hörerinnen und Hörer auch besonders gerne zuhören. Aber vielleicht fragen wir doch zuallererst mal, was denn deine Lieblingsanekdote? Weil du gerade gesagt hast, du möchtest eine hören. Also dann erzähl uns mal eine von dir aus. Und dann
Ich sage dir erstmal, was meine Lieblingsfrage war, die mir bisher im Leben gestellt wurde. Weil die ist mir nur einmal im Leben gestellt worden. Und zwar bei meiner Lesung im Schlachthof in Wiesbaden von einer Kollegin von der Deutschen Presseagentur. Die saß in der ersten Reihe und ich hatte ja nun schon irre viele Fragen und Talkshows und Lanz und alles gemacht. Und die stellte mir folgende Frage. Die Ulrike John war das. Sagen Sie mal, Töppi, wie nennt Ihre Frau Sie eigentlich? Rolf oder Töppi? Da bin ich aufgestanden, habe die Ulrike umarmt und habe gesagt, die Frage ist mir noch nie gestellt worden. Und die Frage ist ja Weltklasse. Natürlich sagt meine Frau Rolf. Aber die Frage ist halt die einfachste von allen. Hat mir noch nie einer gestellt. Ne? Ja, Anekdoten. Da gibt es Kurioseste, dann gibt es Politische mit der DDR, dann gibt es Anekdoten, die keine Anekdoten sind, die aber etwas mit Berufsethos zu tun haben. Ich möchte jetzt mal mit dem anfangen, was ich, wenn ich bei Universitäten Vorträge halte, bei Leuten, die eventuell Journalist, Sportjournalist werden wollen, was ich denen da erzähle. Als der große Hans-Joachim Friedrichs, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, wieder ging als politischer Journalist, wurde sein Stellvertreter, ein gewisser Alfons Spiegel, Sportchef bei uns. Das war ein Technokrat, der kam aus der Schule von Willi Daume und Willi Weyer, Düsseldorf. Und der fand diese Einführung dieser Spontaninterviews am Spielfeldrand, die ich ja in Deutschland eingeführt habe, boulevardesque unmöglich. Und hat mich als Fußballreporter abgesetzt. Dann haben Leute wie Dieter Kürten, Wolfram Esser, Oskar Waag, Harry Valerien versucht. Es gelang nicht, bis auf einmal das an den Intendanten herangetragen wurde. Das war der Professor Stolte. Und irgendwie hat der Professor Stolte in einer Tacheles-Runde den Sportchef gefragt, wann denn der Töpperwien mal wieder diese etwas spannenderen Berichte macht. Es wäre so langweilig im Sportstudio. Und da ist er aber gebrieft worden, das kam nicht von ihm selbst. Und da hat er gesagt, es ist nächste Woche wieder dran. Und dann bin ich nächste Woche im Sport am Freitag zum Spiel Karlsruher SC Eintracht Braunschweig eingeteilt worden und musste zu einem Sportchef und hat gesagt, sie machen den Spielbericht, sauber, 7-8 Minuten, aber kein einziges Interview, nur ein Spielbericht. Bin hin, Karlsruhe, Wildpark, zur Halbzeit 1-0 für Braunschweig. Mitte der zweiten Halbzeit tritt der Mittelstürmer von Karlsruhe, Emanuel Günther, mit Anlauf im Mittelfeld mit ausgestreckten Beinen dem schwedischen Innenverteidiger Hasse Borg von Eintracht Braunschweig in die Schienbeine, dass du oben auf der Holztribüne das Knacken gehört hast. Hasse Borg, Krankenhaus, Braunschweig verliert 2-1. Bei Schlusspfiff der Präsident von Braunschweig, der Torwart der Meistermannschaft von 67, Hennes Jecker, völlig außer sich, da Tovabo, der Schmieder vom KSC, Tovabo, zu meinem Kameramann gesagt, einschalten. Interview mit dem Jecker gemacht, der natürlich unwahrscheinlich emphatisch und unkontrolliert ein Interview gegeben hat, war aber irre. Der Emanuel Günther, den habe ich nach dem Duschen gekriegt, da hat er sich entschuldigt und wollte morgen ins Krankenhaus und dem einen Blumenstrauß mitbringen. Den Hasseborg konnte ich ja nicht interviewen, weil der war im Krankenhaus. Das habe ich eingebaut. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass ich meinen Job verliere. Ich habe das gemacht, was notwendig war, als hervorragender Journalist, um das den zahlenden Zuschauern näher zu bringen. Am Montag in der Sitzung habe ich gedacht, jetzt schlägt dein letztes Stündchen. Jetzt wird ja der Herr Spiegel dich hier ganz canceln. Und bei der Besprechung von Sport am Freitag, da war noch ein Eishockey- und ein Tischtennisspiel in der Sendung, wurde darüber was Larifari gesprochen, darüber was Uninteressantes. Ich denke, naja, jetzt wird er ja mal kommen. Kam nicht. Sagt, wir kommen jetzt zum Sportstudio. Und da sagt Dieter Kürten, der ja auch schon Sportredaktionsleiter war, ah ja, da möchte ich aber doch nochmal den Töppi würdigen. Was der da noch an Stimmen in Karlsruhe nach diesem unfassbaren Foul da rangeholt hat, also aller Ehren wert. Antwort des Sportchefs, wir kommen hier zum Sportstudio. Das ist eigentlich die Sache, auf die ich am stolzesten bin. Du darfst nicht dran denken, dass du jetzt alles verlierst. Du musst sagen, du machst das, was das Richtige ist. Das versuche ich Leuten näher zu bringen.
Das ist ein wunderbares Beispiel für Reporter-Ethos. Ich glaube, ja. Das ist wirklich die, vielleicht sogar jetzt auch wieder aus der Sicht eines Podcasts, der, Lass uns über Politik reden, heißt, vielleicht die wichtigste Geschichte, die man erzählen kann. Ich frage trotzdem jetzt mal so ein paar Sachen, die den Leuten einfach so am Herzen liegen oder auf der Seele brennen. Was war die kurioseste Situation, die du mal bei einer Weltmeisterschaft erlebt hast?
Ja, die kurioseste Situation bei einer Weltmeisterschaft war, ich hätte jetzt eher eine Europameisterschaft zu bieten.
Ich glaube, das ist jetzt...
Auch Weltmeister. Da hat ja mich sogar auf dem deutschen Sportpresse, weil der Seifert, der große ehemalige Boss der DFL, gesagt, setzen Sie sich mal bitte auf den Stuhl meiner Frau und erzählen Sie mal die Geschichte vom Endspiel Deutschland gegen Argentinien in Mexiko. Erzählen Sie jetzt hier mal die Geschichte. Also wir hatten das Endspiel in Mexiko im Estadio Azteca, 110.000 Leute, 50 Grad, sonntags mittags gegen Argentinien. Und ich wollte natürlich vorher irgendwas hinkriegen mit der deutschen Mannschaft vor dem Spiel und da und da. Und der Zeugwart des DFB war der gute Manni Drexler von Adidas. Und den Manni Drexler von Adidas habe ich gefragt, der Zeugwart fährt ja mit den Trikots immer schon 2 Stunden eher ins Stadion, ob er mich mit meinem Kameramann in diesem Lastenwagen hinten rein mit ins Stadion nimmt. Da hat er uns mitgenommen. Und dann waren wir in der Kabine. mein Kameramann Axel Mewes aus Hannover, der hat gedreht, da waren Spürhunde, die Kabinen. Und dann kam der Endspielschiedsrichter, ein Brasilianer, Coelho, und rauchte da und alles. Und das haben wir alles gezeigt. Und hinterher war der DFB, die waren fassungslos am nächsten Tag. Fassung, mussten Erklärung abgeben. Und ich habe da mal stillgehalten. Und das fand der Seifert von der DFL so unfassbar, dass man auf so eine Idee kommen konnte. Und eine noch schönere Sache war die beim Endspiel der Europameisterschaft in Rom 1980 gegen Belgien, als Horte Rubesch für uns das Spiel gewann. Da waren Interviews im Kabinengang im Olympiastadion in Rom verboten. Und da hatte ich mit dem Zeugwart, das war der Busfahrer Walter Kohr von Mercedes-Benz aus Stuttgart, der Busfahrer. Ich habe gesagt, Walter, ich mache für die Sportreportage ein paar Stunden vor dem Spiel auch mal einen Film über dich, das hast du verdient. Oh, das ist ja, sag, ich komme mal zu dir ins Zimmer hoch. Wir waren in einem Hotel im Hilton. Ich sage, damit wir ein bisschen Staffage haben, leg doch mal die Trikots auf die Erde, so wie sie spielen. Bin auf den Leim gegangen, hat die Trikots hingelegt, Trikots abgefilmt, damit hatte ich die Aufstellung. Und habe ich gesagt, was ist mit dem Trikot Nummer 3, Bernd Förster? Ja, der ist nicht im Kader. Sag, kann ich das haben? Bitte. Also habe ich das eingepackt. Bin 3 Minuten vor Schluss mit meinem Kameramann, habe ich mich in einer Ecke, mir das Trikot übergestriffen und bin mit dem Kamerateam in den Kabinengang, sah von unten die Treppen hoch, Olympico-Stadion, bis da oben in den Kabinen war es, bin hoch mit dem Trikot, mich haben alle durchgelassen im Kamerateam. Dann wollte ich warten auf die deutschen Europameister und sie interviewen. Als erstes kommt der Präsident des DFB die Treppe hoch, Hermann Neuberger. Kein Mann, der zum Lachen in den Keller ging. Ich denke, jetzt hat er ein letztes Stündchen geschlagen. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Er steht, Herr Töpperwien, ich bin zum Interview bereit. Habe ich den interviewt und hinter alle anderen. Und was habe ich mit dem Trikot gemacht? Habe ich meinem Chefredakteur Reinhard Appel, einem Stuttgarter, dessen Bruder der Sportchef der Stuttgarter Zeitung war, hinterher in der Chefredaktion überreicht und geschenkt. Das hat auch noch kein anderer gemacht, solche Dinge, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Was hältst du denn von dem Raub der Sabinerinnen?
Der Raub der Sabinerinnen? Oh! Also als Raub der Sabine, das muss ich jetzt erklären. Also als wir uns vorher getroffen haben, also bevor wir jetzt den Podcast eingeschaltet haben, habe ich gefragt, weil die Geschichte mir wirklich zugetragen worden war, ich konnte mich ja selber nicht dran erinnern, dass Töppi mal während einer Live-Übertragung das Portemonnaie hinten aus der Hosentasche entwendet worden sei. Das hat er mir jetzt nochmal gezeigt.
Ja.
Das war der Codename Raub der Sabinerinnen. Also Töppi, das musst du uns jetzt auch erzählen, wie das vor laufender Kamera
passieren konnte. Die Geschichte war sehr peinlich für mich, weil als Reporter hast du ja 30 Mark Spesen dabei oder mal 50 Mark, wenn es viel ist. Ich hatte aber, es war noch D-Mark, ja. Ich hatte 1000 Mark dabei. Warum? Es war das erste Halbfinale Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen, DFB-Pokal, dienstags. Und am Mittwoch war das zweite Halbfinale Hannover 96 gegen Werder Bremen. Bei dem ersten war ich mit Günther-Peter Ploog live dabei. Bei dem zweiten bin ich aber hin, weil meine Freunde aus der Heimat, aus Osterode, natürlich auch da waren. Und die haben mir die Wette angeboten, 500 Mark, dass Werder Bremen als Bundesligist ins Pokalendspiel kommt. Und ich habe gesagt, als Niedersachse, der Zweitligist Hannover wird das gewinnen. Also musste ich ja mal 500 Mark einstecken, falls ich die Wette verliere. Dann war Messe in Hannover und das Maritim Hildesheimer Straße kostete nicht 130, sondern 300 Mark. Also hatte ich 800, also hatte ich 1000 Mark dabei. Das Spiel geht ins Elfmeterschießen in Mönchengladbach. Ploog kommentiert. Und der Uwe Kamps, der Torwart von Gladbach, hält 4 von 5 Elfmetern. Das hat es noch nie in Deutschland gegeben. Gladbach im Endspiel, die Leute steigen über die Zäune, das war noch der alte Bökelberg, das Stadion komplett überflutet mit Menschen und ich höre nur Ploog. Und wenn einer es schafft, den Uwe Kamps in dem Gewühl zum Interview zu kriegen, ist es Töppi, Töppi, hörst du mich? Und ein Gewühl über alles. Es war Winter, ich hatte auch noch einen Mantel an. Und ich schaffte das irgendwie nach einer Viertelstunde im Gemühle, denn wirklich diesen Kamms zu kriegen. Und es war alles Weltklasse und wunderbar. Und danach bin ich vom Platz hinten zur linken Eckfahne, da ging es zu den Kabinengängen und in die Hannen-Altstube, bin ich hin und ich mache das, was ich auch heute immer noch mache. Du bist fertig, hast deinen Mantel immer auf, ist vielleicht ein bisschen warm und machst immer mal so, also klopfst dir hinten auf deine rechte Gesäßtasche. Macht man immer mal so, um zu gucken, ne? Und denke, huch, da ist ja nichts mehr drin. Alles untersucht, den Mantel ausgezogen, hat mir der eine Ordner noch mitgeholfen, mit untersucht. So, nee, aber hier ist der Knopf abgeschnitten. Der Knopf von hier war abgeschnitten und in dem Gewühle hat mir das einer rausgenommen. Das wäre ja alles nicht so schlimm gewesen, auch die Ausweise und so weiter. Also zur Polizei nachts um eins in Mönchengladbach. Ja, Herr Töpperwien, das Portemonnaie schmeißen die schon wieder über den Zaun, das Geld ist weg, aber pipapo. Es hat nie einer im Leben jemals dieses Portemonnaie mit meinen Ausweisen und Töpperwiens Karte jemals wieder über den Zaun geschmissen. Und dann sagte der Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach, Herr Moll, Firma Tobacco Land, gibt's heute noch. Also für 500 Mark, davon kommen wir auf. Und die anderen 500 Mark hat das ZDF aus irgendeiner Versicherung bezahlt. Das war ja alles wunderbar. Was aber mir so peinlich war, weil ich konnte ja nicht jedem das jetzt erzählen wie euch, dass ich 1000 Mark dabei habe. Weil dort da 11 von 10 Leuten sagen, hoho, der hat 30 Euro da und der hat 30 Mark dabei gehabt und kommt jetzt mit 1000 an. Der hat sie wohl nicht mehr alle. Das ist ja unmöglich. Da hat mich geschämt. Ja, geschämt, ja. Aber es war so.
Tja, wie das Schicksal so spielt. Genau, irgendeiner hat es gerochen. Genau, oder? Vielleicht war die Gesäßtasche besonders dick.
Ja, ja. Soll ich dir als Politiker, das, weil ich weiß, das interessiert dich, noch jetzt aus der dritten Kategorie, aus der Kategorie Politik, eine Geschichte erzählen. Aber ja. Das ist die Geschichte deutsch-deutscher Sportverkehr. Als die Mauer noch stand, gab es das Europapokalspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Schalke 04. Und zuvor hatte ja der Sparwasser für die DDR in Hamburg bei der Weltmeisterschaft das Tor gegen uns geschossen, ohne dass wir übrigens nie Weltmeister geworden wären. Denn wenn wir in der Gruppe nicht verloren hätten, wären wir ja Gruppenerster gewesen und wären schon vorher rausgeflogen. Und dadurch, dass wir dieses Spiel gegen die R verloren, sind wir auf 2 gerutscht und haben gegen Schweden gespielt und sind dann ins Endspiel gekommen. Also das Tor hat uns zum Weltmeister gemacht, was der Sparwasser gegen uns geschossen hat. Und ich gehe an zu dem Spiel Schalke gegen Magdeburg. Alle meine Freunde aus normalen Berufen hier in Wiesbaden, ach toll, wir gehen auch immer so gern dahin und tauschen schwarz. Ach, und mit den Frauen da im Interhotel und dann mal da und der eine kauft eine Geige und ach, alles so. Ich sage, Leute, ich bin als Journalist dort, das ist völlig an. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Schlimmer als Rumänien und Bulgarien. Ja, wieso? Du musst einen Antrag stellen beim DDR-Außenministerium. Den kriegst du, wenn du den 6 Wochen vorher stellst, 2 Tage vorher genehmigt. Da steht drin, welchen Grenzübergang du zu nehmen hast. War ja klar, dass wir Helmstedt nehmen wollten. Wir mussten aber Herleshausen nehmen. Du darfst keine Lektüre mitnehmen. Natürlich hast du den Jahreskicker dabei, in dem alle Daten, alle Sachen stehen. Computer gab es ja sowieso noch nicht. Also ist doch klar, dass du den mitnimmst. Dir wird das Hotel zugewiesen, Interhotel Magdeburg. Du darfst mit Einheimischen keinen Kontakt aufnehmen. Und das ist der Clou, das haben mir nach der Wende viele Leute aus dem Osten nicht glauben wollen. Du kriegst 2 vom Außenministerium 2 Betreuer. Diese 2 Betreuer sind aber 2 Stasi-Spitzel gegen dich. Und die musst du bezahlen. Wir mussten also mit 300 Mark 2 gegen uns eingeteilte Spitzel bezahlen, um eine Einreise erleben. Kannst du dir das vorstellen? Ist die Wahrheit. Dann haben sie uns an der Grenze erstmal 3 Stunden stehen lassen und in dem Turm hast du gesehen, ach, wie die sich die Jahreskicker erstmal schön durchgeguckt haben, von vorne bis hinten. Dann kamen wir zu dem Interhotel. Da standen links und rechts Einheimische. Die wussten, ach, wie geht's Ihnen denn und Ihrer Frau? Und die wussten alles über uns und durften's mit, die war so herzzerreißend. Und da schoben so ein paar Leute uns immer in die Rezeption rein, durfte gar keinen Kontakt mit denen da. Die hatten Autogrammkarten dabei, die Schalker durchgeschoben. Dann im Interhotel gab es unten eine ganz tolle Tanzbar, eine Tanzdiele. Da waren tolle Frauen drin. Und die nur darauf angesetzt waren, sich an uns ranzumachen. Dann hat der Kollege der Bildzeitung eine mit aufs Zimmer genommen. In der Nacht vorm Spiel, halbe Stunde später, klopf, klopf, verlassen sie unser Territorium, unser Land. Das war dieses. Dann sind wir ins Ernst-Grube-Stadion, 33.000 Leute, die meisten Leute mit dem Fahrrad und zu Fuß. Habe ich noch nie gesehen, so eine Karawane. der Parkplatz vor der Haupttribüne. Leer bis auf 8 schwarze Volvos. Ich sage zu Kameramann Axel Mewes, dreh mal die Volvo. Sofort auf, nix, hier wird mal gar nichts gedreht. Hätte ich gerne gezeigt, nur 8 Volvos. Das Spiel steht 2-1, 3-1 für Magdeburg, 4-1 für Magdeburg und der Sparwasser macht 2 Tore. Ich denke, du musst natürlich jetzt den Mann, der uns schon bei der WM erschossen hat und der jetzt wieder schallt, den musst du interviewen. War auf der Haupttribüne und sage zu den beiden Aufpassern, ich muss jetzt mal zu meinem Kameramann hinters Tor bei Schlusspfiff, der Rüssmann, der war der Vorstopper von Schalke, ein deutscher Nationalspieler, der Rüssmann ist ja von dem Sparwasser so nass gemacht worden, diesen Rüssmann, den muss ich aber jetzt mal hart anpacken. Ich hinters Tor, ich sage zu Axel, wenn der Sparwasser vom Platz kommt, einschalten. Der kommt vom Platz. Ich sehe im Augenwinkel, wie diese beiden von der Tribüne anfangen, im Dauerlauf hinter das Tor zu mir zu kommen. Das dauert aber 3-4 Minuten. Sparwasser kommt. Sag Herr Sparwasser, Rolf Töpperwien, ZDF, ich kenne Sie. Sag, darf ich Ihnen 2 Fragen stellen? Ja, bitte sehr. Sag, so und so, so und so und so. Ich sag, und wie fühlt man sich denn, wenn man zum zweiten Mal Deutschland, in diesem Falle Schalke, mit seinen Toren erschossen hat? Ach, ich glaube mal, da will ich auch mal stark hoffen, da wird ein Kühlschrank schon drin sein. In dem Moment stehen die beiden Jungs da. Sie geben jetzt sofort das Filmmaterial raus. Mein Kameramann, der Name fällt jetzt zum vierten Mal, mein Top-Kameramann aus Deutschland, Axel Mewes aus Hannover, den ich überall mit hingenommen habe, der mich in- und auswendig kannte. Ich sage, Axel, es war ja noch Film mit Filmbüchsen, gib die Filmbüchse raus. Axel hat mich sofort kapiert, greift in die Tasche und gibt eine Filmbüchse denen. Die von nix ne Ahnung nehmen die Filmbüchse und hauen ab. Die Filmbüchse war ja nicht der Film. Der Film war ja in einer Kassette noch in der Kamera. Es war eine nicht belichtete Filmbüchse. Wir haben eingepackt. Ich war und bin eigentlich kein Romantiker. Wir sind so schnell, wie es ging, über Wolfsburg, über die Grenze gefahren und ich habe mir eingebildet, dass bei Helmstedt der Himmel blauer war und die Vögel gesungen haben.
Das ist eine so schöne, übrigens auch gleichzeitig eine so anrührende Geschichte, weil sich, glaube ich, heute viele Menschen gar nicht mehr vorstellen können,
und wie das damals war. Und Leute, die da nicht, wie wir als Journalisten, die wollten uns ja nicht haben. Wir mussten ja nach den Regeln, die anderen sind ja normal dahin. Das ist aber schön. Und ich sag, uns wurde ja alles verboten, uns wurden nur Fallen gestellt. Ne? Ja. Aber die Spitzel, die du selbst bezahlen musst, ist auch ein geiles Nummer.
Ja, ich glaube, wie gesagt, dass dieses Regime kann sich heute gar niemand mehr so richtig vorstellen. Also der es halt nicht noch erlebt hat. Ja. Aber da muss die Erinnerung jetzt schon ein bisschen zurückreichen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob das die Geschichte ist, auf der wir schließen sollen, Anja, oder
Wir sollten mit der lustigen Geschichte aufhören.
Und eine Frage muss ich auf jeden Fall auch noch stellen, weil sonst nimmt man mir sie übel, wenn ich sie nicht stelle. Welches Spiel wirst du niemals vergessen?
Das Spiel Bayern 05 Uerdingen gegen Dynamo Dresden. Das Jahrhundertspiel, das Wunder von Uerdingen. Europapokal, Hin- und Rückspiel. Hinspiel 2-0 in Dresden. Rückspiel, Dieter Kürten, Chef, sagt, wir machen, das Hinspiel hatte die ARD. Rückspieler hatten wir, durfte ja nur ein Spiel an dem Tag machen. Kürten sagt, wir machen Bayern München gegen RC Anderlecht. Schon wieder Bayern München, ja, aber die bringen mehr Quote, was stimmt. Ich sage, Leute, Deutsch. Und Uerdingen war nur eine Nullnummer, Dresden war. Ich sage mal, Deutsch, das ist so historisch. Und da hat der Dieter Kürten den berühmten Satz gesagt, da habe ich ihn an seinem 90. Geburtstag auch nochmal wieder erzählt. Okay, wir machen hier eine kleine Kampfabstimmung. Wir entscheiden uns doch für das Rückspiel in Uerdingen, in Krefeld. Aber eins sage ich dir, wenn das zur Pause 2-0 für Dresden steht und insgesamt 4-0, dann musst du Montag dich ja nicht mehr sehen lassen. Wir fahren nach Uerdingen, Rolf Kramer und ich. Der Trainer von Dresden, der alte Klaus Sammer, ein baumlanger Mann, 1,92. Sein Sohn Matthias, 19, gerade Spieler. Ich sage zu dem Klaus Sammer, Herr Sammer, nach dem Spiel gerne Interview. Ja, klar. Ich sage, und jetzt müssen Sie mal die Geschichte erzählen, das Spiel wäre ja bei uns fast nicht übertragen worden, die wollten ja Bayern machen. Aber ich habe mich für dieses Spiel eingesetzt und da hat der Dieter Kürten, der kannte ja auch mein Chef, gesagt, aber wenn das zur Pause entschieden ist, also musste aber nicht mehr. Ich saß also auf einem Holzstuhl zwischen den beiden Trainerbänken, da Kalli Feldkamp und da Klaus Sammer. Und das Spiel steht zur Pause 3:1 für Dresden. Das heißt also, nach 3 von 4 Halbzeiten, 2 in Dresden, 1 in Krefeld, 1 kam noch. Nach 3 von 4 Halbzeiten stand es 5:1 für Dynamo Dresden. Also der Ofen war nicht aus, der Ofen war nie gebaut worden. Und das Spiel geht 7:3 für Uerdingen aus.
Wow.
Funkel, Funkel, Schäfer, Funkel, Rashid. Der Linksaußen Lippmann haut in der Nacht nur ab und bleibt im Westen. Den Trainer Sammer entlassen sie. Mord und Totschlag. Und das war das Jahrhundertspiel, das ich erlebt habe. Und weil ich ja heute in unserer wunderbaren Vorbesprechung gesagt habe, dass ich eigentlich keine Podcasts mache, nur für dich als Freund, habe ich jetzt neulich auch eine Ausnahme gemacht, die ich nie gemacht habe. Ich bin im Urlaub im Januar oder im Februar, im Januar glaube ich, im Urlaub in Mallorca angerufen worden vom KFC Uerdingen, der jetzt KFC heißt. Töppi, nächste Woche Freitag jährt sich dieses Jahrhundertspiel zum 40. Mal. Da musst du kommen. Ich habe gesagt, ich bin im Urlaub. Wir machen alles. Da haben die mir einen Flieger geschickt nach Palma. Auto von Düsseldorf nach da, da Hotel Krefelder Hof, dann da. Geld habe ich nicht genommen. Es war 2 Tage am Stück, aber weil es mein Jahrhundertspiel war, habe ich das auch sehr gerne gemacht, weil ich sonst im Urlaub nicht erreichbar bin.
Und ich kann jetzt wirklich auch noch einen draufsetzen, denn ich weiß auch noch, ich erinnere mich auch noch ganz genau an dieses Spiel. Ich habe es nämlich damals auch gesehen. Und ich habe mir auch noch überlegt, ob ich in der Pause abschalte.
Ja, das ist ja.
Aber damals war ich nur noch Student und hatte noch Zeit. Und ich war immer schon der Typ, der auch beim Schach bis zum Matt durchgespielt hat und habe gesagt, okay, ich gucke mir jetzt dieses Trauerspiel bis zum Ende an.
Ja.
Und das war in echt eine der fantastischsten 45 Minuten, auch die ich je gesehen habe.
So ist es.
Also ich verstehe, warum du das Spiel ausgesucht hast, aber bei 37 Jahren als Fußballreporter will das was heißen. Also jetzt ist mir, kommt mir dieser Moment noch historischer vor.
40 ich finde, Jahre damit später. Könnte man auch schließen, wenn ich jetzt
das
noch
machen wir jetzt auch.
Wenn ich dazu nur noch sage, und das größte Gesamtereignis, das ich je erlebt habe, war der Sieg der Griechen bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal mit Otto Rehhagel. Die Griechen waren drittklassig. Das wäre so, als wenn der SVW gegen Bayern München gewinnen würde, obwohl das ja neulich fast der Fall war. Und dieses Erlebnis, dass die Griechen da alles gewonnen haben und dann noch mein Freund Otto, da habe ich am Schluss bei 23,8 Millionen Leuten im Kabinengang etwas gesagt. Da war ich hinterher selbst erschrocken, was ich drauf hatte. Ich habe gesagt, Herr Rehhagel, 1954 hatten wir das Wunder von Bern. Jetzt, 50 Jahre später, haben wir das Wunder von Lissabon. Herr Rehhagel, Sie haben die Sterne berührt, Sie haben sie geküsst. Zurück nach Deutschland.
Ja, und jedes Spiel 1:0 mit dem Kopfball von Christias.
Ja, genau.
Ich glaube, schöner können wir nicht schließen, oder? Anja?
Das sehe ich auch so. Obwohl wir noch Stunden weiterreden
können.
Ich glaube, das mit viel, viel Freude.
Das können unsere Hörerinnen und Hörer auch beurteilen. Wir sind aber auch schon jetzt. Das könnte, also ist auf jeden Fall eine der längsten Folgen, die wir je gedreht haben. Ob die längste, das müsstest du mal stoppen. War eine ganz besondere Folge. Schön. Es war ein ganz besonderer Gast.
Ja, für mich auch.
Ich danke dir von Herzen.
Ich danke auch herzlich.
Ja,
ganz
und
herzlichen
wir
Dank.
Freuen uns natürlich auch zu dieser Folge auf euer Feedback, so wie immer.
Was hältst du denn davon und was haltet ihr davon? Weil man gibt ja gerne ein Versprechen, wenn man weiß, dass es man es nicht einlösen muss. Wenn wir Weltmeister werden, dass wir noch mal hier so einen Podcast machen.
Bei dem Wort nehme ich dich sofort. Das ist hier mit Handschlag besiegelt. Ja. Mit Handschlag besiegelt. Also
Doll.
Jeder, der das im Finale erlebt, weiß, was danach wieder auf ihn oder sie zukommt.
Gut.
Alles Gute. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, lass uns über Politik reden und dann ist es wahrscheinlich mal wieder richtig so. Also ich meine so nur Politik.
Ja.
Aber ich hoffe, das ist auch okay für euch.
Genau.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.